Danke Sabine, oder besser sollte ich sagen, danke Paulus für die Version, die theologische Version sozusagen von dem, was Kevin uns eben gerade erzählt hat. Danke dir auch Kevin, dass du dazu bereit warst, mal zu erzählen, wie das war, dass du heute hier sitzt, dass du dich letzten Sommer hast taufen lassen. Es geht in beiden Fällen um das Evangelium, ganz praktisch, wie das im Leben eines Menschen Gestalt gewinnen kann. Ganz in paulinischen Worten, theologisch in Römer 10. Es ist einer der Texte, die mir vor MyWay sehr auf dem Herzen lagen. Der andere folgt nächsten Sonntag. Und der Titel, den ich ganz spontan dann dazu gefunden habe, war Was dich rettet. Denn es geht offensichtlich hier um Rettung. Auch wenn ich nicht weiß, ob du das jetzt als Rettung bezeichnen wirst. Kevin, ich weiß es nicht. Aber also mich zumindest hat das, was ich ein bisschen anders wie du erlebt habe, als ich zum Glauben kam, schon gerettet. Und ich würde sogar sagen, nicht nur mich hat das gerettet. Auch unsere Ehe hat das gerettet. Und wer weiß, was ich noch für Schaden angerichtet hätte, wenn mir Jesus nicht auch begegnet wäre, so wie er dir begegnet ist. Und ich weiß es nicht, vor was du allem gerettet wurdest, weil du Jesus kennengelernt hast und weil Gott dein himmlischer Vater wurde. Ich kann das so bezeugen. Ohne diese Botschaft der Rettung, die irgendwann mein Herz erreicht hätte, wäre ich heute ein anderer. Und ich will das nicht weiter ausmalen, in was für einem Schlamassel ich damals steckte und in was ich vielleicht heute stecken würde. Wir gucken uns diesen Text aus Römer 10 mal Stück für Stück an und ich werde ihn so in einzelnen Abschnitten mal betrachten mit euch. Nicht alles in der ganzen Tiefe, denn da steckt wahnsinnig viel drin. Und ich werde den ersten Vers erstmal überspringen. Der kommt nachher noch als Nachschlag sozusagen. In den ersten beiden Versen oder in den Versen 2 bis 3, so ist richtig, schreibt der Apostel davon, dass er bezeugen kann, dass sie sich für die gute Sache einsetzen. Er beschreibt Menschen zu seiner Zeit, aber sie haben nicht die richtige Erkenntnis. Sie haben Gott nicht wirklich erkannt. Sie haben nicht verstanden, dass Gottes Gerechtigkeit, und damit ist gemeint, dass man mit ihm in Frieden leben kann, dass dir etwas ist, was es geschenkt gibt. Stattdessen streben Menschen danach, irgendwie vor Gott gerecht zu erscheinen auf ihre Art und Weise, statt sich ihm unterzuordnen, statt ihn zu ehren, wie es in den 10 Geboten gleich am Anfang heißt, statt ihn ihr Gott sein zu lassen. Was Paulus da beschreibt über die Menschen zur damaligen Zeit, ist nichts anderes wie das Dilemma aller Menschen zu allen Zeiten, die religiös sind. Religiös heißt für mich immer selber danach suchen, wie ich vor Gott gerecht erscheinen kann. Mich selber bemühen, dass ich mit Gott oder den Göttern irgendwie ins Reine komme. Und das ist schon das Verrückte, dass man wirklich in allen Kulturen merkt, wie Religion eine Rolle spielt. Und wie es auch in Deutschland eine Menge Leute gibt, wenn man Studien glauben darf, die glauben, dass es einen Gott oder ein höheres Wesen gibt. Und dann versuchen Menschen irgendwie mit diesem Gott klarzukommen. Denn die Frage steht ja immer im Raum, was, wenn es so einen Gott gibt? Was, wenn ich mal sterbe und vor diesem Gott stehe? Also ein Text direkt für Menschen aller Zeit, für religiöse Menschen, für suchende Menschen, die sich fragen, ist da mehr als das, was wir sehen? Gibt es da etwas? Gibt es da jemanden, von dem ich komme, zu dem ich gehe? Und hat das eine Relevanz für mein Leben heute? Ein Text für all die Menschen, die sich irgendetwas denken über Gott. Oder auch meinen, naja, vielleicht ist Gott ja mit mir zufrieden. Auch das treffe ich oft, dass Menschen sagen, naja, ich glaube ja, dass es einen Gott gibt oder ein höheres Wesen. Und ich glaube ja, dass ich eigentlich als Mensch so lebe, dass der auch mit mir zufrieden sein wird. Aber können diese Menschen das wissen? Religionen sind verführerisch. Und meine Gemeinde kennt das schon, vielleicht aus dem Stream mancher nicht oder mancher, der heute zum ersten Mal oder manche hier in dieser Gemeinde ist, dass ich immer sage, ich bin nicht religiös. Religion führt nicht zu Gott. Glaube führt zu Gott. Darum geht es in diesem Text. Darum geht es dem Paulus. Er möchte, dass Menschen zu Gott finden. Dass sie sich nicht mehr abmühen, selber vor ihm in den Himmel aufzusteigen oder zu den Toten herab oder was für Dinge Menschen alles machen, um ihrer religiösen Sehnsucht irgendwie Antworten zu geben. Nein, es geht darum zu kapieren, dass Gott der ist, der die Suche beendet. Und wenn wir diese beiden Verse betrachten, dann finde ich nochmal wichtig, oder überhaupt, wenn wir uns Paulus betrachten, wie dieser Mensch mit Suchenden umgeht. Das liest sich auch in Apostelgeschichte so faszinierend, dass er Menschen, die suchen, als Suchende wahrnimmt und ihnen auf ihre Suche Antworten gibt. Er kommt nicht von oben herab und sagt, ich weiß, was ihr noch nicht wisst, sondern er kommt zu ihnen und sagt, ich merke, ihr sucht. Ich merke, ihr fragt euch. Ihr habt Fragen, aber noch keine Antworten. Darf ich euch erzählen, was meine Antwort darauf ist? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, nochmal auf Paulus dazu hören, gerade wenn wir in einer Woche hier in unserer Gemeinde mit MyWay starten. Übrigens, diese Woche startet es schon auf dem Rhein in Hennstedt-Ulzburg. Ich habe mal in einem Film, in einer Reportage über Christen, die aus Süddeutschland nach England fuhren, um zu untersuchen, was da los ist in der anglikanischen Kirche, wo man gemerkt hat, dass es mit der Kirche immer mehr bergab geht. Und dann hat man den Gemeinden gesagt, macht, was ihr machen wollt, nur macht, sonst endet das nicht gut. Sie haben sich gefragt, was rettet uns in dieser kirchlichen Situation dort? Und dann haben die in England verschiedenste Gemeinden besucht und dann war eine Szene in dem Film von einem Prediger, der auf so einem kleinen Schemel in London in der City irgendwo stand und auf die Menschen herabpredigte. So war Paulus nicht. Dieser Mann predigte herab auf die Leute, lasst euch retten vor dem Strafgericht. Und dann fragt ihn einer der Gäste, und hast du schon mal erlebt, dass jemand sich hier bekehrt hat? Nein. Auf Augenhöhe gehen, das können wir von Paulus lernen. Aber wir können noch mehr lernen, was er in diesem Text uns entfaltet. Und er entfaltet in wenigen Sätzen im Vers 4, was der Kern des Evangeliums ist. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, gilt vor Gott als gerecht. Das Ziel ist erreicht. Wenn man das Ziel erreicht hat, muss man sich dann noch abmühen? Kevin weiß, wovon ich rede. Der hat hier beim vorletzten Norderstedter Stadtlauf den ersten Platz gemacht. Aber wenn man am Ziel ankommt, dann ist Schluss, oder? Vorher muss man trainieren. Vorher muss man darauf achten, was man isst. Vorher muss man sich fit machen. Und dann kommt der Lauf. Aber dann kommt es, dass man am Ziel ankommt. Und Paulus sagt uns, ihr Menschen, ihr seid am Ziel angekommen durch Christus. Das Ziel erreicht. Das Ziel spricht er an, was durch das Gesetz, durch die 10 Gebote und alles, was dem Volk Israel im Alten Testament gegeben war, nie erreicht wurde. Es scheiterte, sie scheiterten an dem, was Gott ihnen sagte. Wenn Menschen durch eigenes Tun, durch das Halten von Geboten oder durch irgendwelche religiösen Übungen meinen, vor Gott als gerecht erscheinen zu können. Und dieses Gerecht ist im Neuen Testament ein Beziehungsbegriff. Es geht darum, dass die Beziehung zwischen mir und meinem Schöpfer wieder heil wird. Wenn Menschen meinen, durch eigenes Tun könnten sie das erreichen, sagt uns die Bibel, nein, es geht nicht. Wir brauchen Gottes Hilfe dazu. Rettung ist nach der Bibel nicht möglich, durch eigenes Tun, sondern nur, sagt er hier, durch Glauben, durch Vertrauen. Und dann gilt etwas, was ich immer wieder spannend finde, was so als Wort nicht in der Bibel steht, aber was mich gerade die Woche jemand fragte, dann gilt, dass ich die Gewissheit habe, dass ich gerettet bin. Heilsgewissheit nennt man das auch. Und soll ausdrücken, dass ich die Gewissheit haben kann, dass ich mit Gott im Reinen bin. Dass ich einmal bei Gott sein werde, auch wenn ich sterben muss. Dass ich immer noch bei Gott sein werde, auch wenn ich unterwegs wieder fehle und wieder Dinge tue, die vor Gott, dem heiligen Gott, eigentlich nicht bestehen könnten. Und spätestens bei dieser Frage, wenn man mit Suchenden spricht, wenn man mit religiösen Menschen spricht, wird es spannend. Denn dann kommt oft die Frage oder die Antwort, ja, aber das kann doch niemand wissen. Und dann sage ich, doch, das kannst du wissen. Und der Apostel Paulus beschreibt es auch, warum man das wissen kann. Die Bibel sagt es uns. Bei Bibelranda nehmen wir das Johannesevangelium im Moment durch. Und gleich am Anfang, im 3. Kapitel, steht der wunderschöne Vers 16, denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt, er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Jetzt wird ein bisschen klarer, worum es bei der Rettung geht. Es geht um das, was wir letzten Montagabend auch betrachtet haben, dass Jesus davon spricht, dass es zwei Ausgänge aus dem Leben gibt. Einen zu Gott und einen in die Gottesferne. Einen in den Himmel und einen in die Hölle. Einen, wo man geborgen ist in der Liebe Gottes, und einen, wo man das nie erleben wird. Und genau das ist es, was Menschen hören müssen. Das ist das Angebot Gottes in Jesus Christus. Und der Apostel bringt es dann, und als es um Heilsgewissheit ging, habe ich nur zwei Verse dann derjenigen aufgeschrieben, aus Römer 3, Vers 28, da schreibt er, denn wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein Mensch durch Glauben für gerecht erklärt wird und nicht durch das Einhalten von Vorschriften. Das heißt, wir haben eine Befreiungsbotschaft für Menschen, die religiös sind und sich fragen, wie kann ich mit diesem Gott, wenn es ihn denn gibt, irgendwie ins Reine kommen. Aber das ganz Entscheidende, sagt der Apostel später im Kapitel 8, so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um danach auch an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Paulus spricht hier von einer Gewissheit, dass wir im Himmel sein können. Von einer Gewissheit, dass wir gerettet sind. Von einer Gewissheit, dass es nicht da endet, sondern dass es da endet. Und dass das nicht von meinem Tun, von meinem Lassen abhängig ist. Es ist nicht davon abhängig, welche Gebote ich halte und wo ich willensstark bin und es schaffe, nach Gottes Geboten zu leben und vielleicht nicht. Was für eine befreiende Botschaft für Menschen, die religiös sind. Ich darf Sicherheit haben, Gewissheit haben. Was für eine befreiende Botschaft für Menschen, die vielleicht an sich selbst verzagen und darüber immer wieder zerknirscht sind, weil sie es nicht hinkriegen, so zu leben, wie sie es gerne wollten. Was für eine Botschaft für die, die immer an sich zweifeln und schlecht von sich denken. Gott denkt nicht schlecht von dir. Gott zweifelt nicht an dir. Gott hat alles getan, dafür, dass du einmal im Himmel bei ihm ankommst. Und das Einzige, was wir tun sollen, sagt der Apostel dann in den Versen weiter, in Römer 10, Vers 9 bis 10, wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn vom Tode auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht, und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. Das ist das Einzige, wenn man diesen Text nimmt. Zu bekennen. Zu bekennen heißt, wie wir es vorhin in den Liedern zum Teil gesungen haben, zu bekennen, dass Christus der Herr ist. Zu bekennen, dass Gott der Vater ist. Ja zu sagen zu diesem Weg Gottes und die eigenen Wege zu lassen. Ja zu sagen, sich Jesus, sich Gott zu unterstellen. Das ist der Einzige, der sagen kann und gezeigt hat, wie wir zu ihm kommen. Und das ist eine Herzenssache. Das muss was sein, was ins Herz geht. Das ist nichts, was irgendwie oberflächlich bleiben will. Das muss Herzen erreichen. Auch die von Christen. Ich treffe so oft Menschen, die mit Gott als Vater nichts anfangen können. Gott will dein Vater sein. Nichts soll zwischen dir und Gott stehen. Kein Blatt soll dazwischen passen, habe ich mal, glaube ich, vor einiger Zeit gesagt. Interessant fand ich beim Lesen dann, dass er plötzlich auch von der Bedeutung der Auferweckung spricht. Und ich fragte mich einen Moment, warum ist das als Zeugnis hier so wichtig? Ich rate euch mal, 1. Korinther 15 zu lesen. Wenn ihr zu Hause Zeit habt, das nochmal nachzulesen im Römerbrief, dann macht mal einen kleinen Schlenker über 1. Korinther 15. Genau da wird aufgedröselt von Paulus, warum das mit der Auferweckung so wichtig ist. Genau da sagt er, wenn Gott nicht Christus hat auferwecken können, wenn das nicht leiblich geschehen ist und wenn wir das nicht bekennen, und es gibt heute viele, die meinen, das wäre doch nicht so wichtig, ob das Grab jetzt leer ist oder voll ist. Es reicht doch, wenn man daran glaubt, oder? Nein. Wenn Christus nicht auferweckt wurde, wenn das Grab nicht leer ist, beschreibt der Apostel in 1. Korinther 15, dann ist unsere ganze Predigt ein Unfug. Dann ist unsere Hoffnung nichts wert. Die Hoffnung, dass wir leben werden, selbst wenn wir einmal sterben werden, wenn Gott noch nicht mal Christus auferwecken konnte, wenn Christus einfach nur ein Mensch war. Nein, er war Gottes Sohn, geboren durch eine Frau, gelebt unter uns Menschen, gestorben und nach 3 Tagen auferweckt. Das haben Christen schon früh in Bekenntnissen festgehalten, das war ihnen wichtig. Was uns rettet, ist dieser Zuspruch Gottes in Christus. So wie ich meinen Sohn auferweckt habe, werde ich auch dich auferwecken. Du wirst nicht im Grab bleiben. Du wirst leben, selbst wenn du einmal sterben wirst. Dann folgen in diesem Text einige Zitate, unter anderem aus dem Jesaja- oder Joel-Buch, wo es um Vertrauen geht, wo es um die Ruhe geht, die wir finden können in Christus, in Gott. Es geht auch in Joel schon darum, um das Heil für alle Völker und der Apostel führt es auch hier aus. Ich überspringe so ein bisschen was. Und dann kommt der wichtige Vers 13. Denn es heißt ja auch, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Den Namen des Herrn anrufen. Jesus zu sagen, ich brauche dich. Nur du kannst mich retten aus der Gottesferne. Nur du kannst mich retten aus allem religiösen Bemühen. Nur du kannst mich retten vor mir selbst. Nur du versöhnst mich mit meinem himmlischen Vater und bringst mich an das Ziel, wozu wir eigentlich alle geschaffen sind. Der Mensch geschaffen als Gegenüber Gottes. Und in Christus wird das aufgehoben, was in Adam und Eva schiefgegangen ist. In Christus bietet uns Gott Versöhnung an, Gemeinschaft. Wir dürfen wissen, dass er unser himmlischer Vater ist und dass wir einmal bei ihm sein werden. Und es ist faszinierend, dass schon im Alten Testament auch angedeutet wird, dass dieses Heil, die Botschaft von der Versöhnung mit Gott, von dem Angebot Gottes an alle seine Geschöpfe, bei ihm einmal anzukommen, nicht nur für die Juden gilt. Schon bei Joel finden wir diesen Ausblick, dass durch Christus dieses Heil Gottes, diese Rettungsbotschaft einmal allen Menschen gilt. Was dich rettet, ein erstes Zwischenfazit, ist schlicht und einfach Christus allein. Die Bibel ist da ganz klar. Er will dein Herr sein. Und es geht darum, ihn in dein Herz zu lassen und auf ihn allein zu vertrauen, nicht darauf, dass die Bilanz deines Lebens vielleicht schon ganz positiv sein wird oder auf was auch immer Menschen vertrauen. Es geht um eine heile Beziehung zu Gott, die ohne Christus nicht möglich ist. Müssen wir da gleich von Rettung sprechen? Ja. Da geht es um Entscheidendes. Ich habe nicht nur meine Frau vor so einem wilden Radfahrer mal vor längerer Zeit gerettet, wusste ich gar nicht mehr, aber es scheint ja wahr zu sein, dass ich sie am Schlawittchen gepackt habe, nicht nur da vom Radfahrer, auch manchmal in den Bergen, wenn sie dann plötzlich über dem Abgrund balanciert, um irgendwas zu fotografieren. Ich habe manche Menschen auch ganz körperlich in meiner Zeit als Krankenpfleger gerettet, sogar auf der Straße. Es ist noch eine Situation, wo wir in Gießen unterwegs waren, meine Frau und ich, unser Großer im Fahrradsitz hinten drauf, und wir kommen auf dem Fahrradweg Richtung Heimat. Und da steht eine Frau und neben ihr liegt ihre Freundin. Kein Puls, keine Atmung mehr. Und dann ging das Programm des Krankenpflegers los oder der Krankenschwester und des Krankenpflegers. Und wir haben da auf dem Weg, auf dem Fahrradweg reanimiert und die Frau geschickt, dass sie wohl telefoniert. Handys gab es damals noch nicht. Und Leute, die vorbeikamen, gleich herbestellt, damit sie notfalls helfen konnten, falls einem von uns schwindelig wird. Und dann wurde diese Frau, was ich nie erlebt habe, auf der Intensivstation habe ich viele Menschen reanimiert, aber ich habe es nie erlebt, dass jemand während der Reanimation wieder zu Sinnen kam. Als der Rettungswagen kam, wollten die mir nicht glauben, wussten ja nicht, dass ich vom Fach bin, dass die Frau keinen Puls und keine Atmung mehr hatte. Kamen sie ins Krankenhaus. Wir haben ihre Freundin noch mit nach Hause begleitet und Monate später rief diese Frau an, hat es irgendwie rausgekriegt über ihre Freundin, keine Ahnung, was wir ihr erzählt hatten, dass der Professor in der Uniklinik gesagt hatte, ohne diese Reanimation wären sie nicht mehr im Leben. Wir haben das Leben eines Menschen gerettet. Warum erzähle ich das? Weil das nichts dagegen ist, nichts dagegen, das ewige Leben eines Menschen zu retten. Das Schönste, was ich in meinem Leben erlebe, in meinem Dienst als Pastor ist, wenn Menschen zu Gott finden, wenn Menschen wissen dürfen, ich bin geliebt. Und ihr kennt das und ihr habt das als Hausaufgabe ja von Sigmar Borchardt auch bekommen, wer hier war oder wer auch die Zettel mitgenommen hat zur Vorbereitung auf die Maiwei-Woche. Er hat uns gebeten, mal unseren Glauben in kurzen Worten, in zwei Stichworten, mal zu überlegen, wie wir ihn ausdrücken. Und ihr habt das oft von mir gehört, dass ich sage, ich weiß, dass ich geliebt bin. Das schenkt mir eine unheimliche Geborgenheit. Und ja, ich brauche drei Worte, das schenkt mir eine große Gelassenheit. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als das mitzuerleben, auch hier im Alltag unserer Gemeinde in den letzten Jahren und Monaten, und hoffentlich auch in der Zukunft, dass Menschen das entdecken, dass sie entdecken, dass sie geliebte Kinder Gottes sind, geborgen, getragen, egal wie verzweifelt das Leben noch ist, egal wie die Dinge, die hinter dir liegen, noch so sehr an dir zerren, egal welche Lügen über deinem Leben stehen und von denen du immer noch nicht richtig loskommst. Die Wahrheit Gottes ist, dass er dich liebt. Und deshalb ist Christus in diese Welt gekommen. Und damit komme ich zu einem zweiten Teil der Predigt. Und eigentlich hätte ich einen neuen Titel wählen sollen. Nicht, was dich rettet, sondern vielleicht, was uns rettet. In Römer 10, Vers 14 und 15 beschreibt der Apostel ganz einfach, was es dazu braucht. Menschen werden nicht einfach gerettet, sondern sie müssen die Botschaft hören, sagt er. Wie kann man jemanden anrufen, an dem man nicht glaubt? Wie kann man an jemanden glauben, von dem man nichts gehört hat? Und wie kann man von jemandem hören, wenn es keine Verkündigung von ihm gibt? Wie aber kann es eine Verkündigung geben, wenn niemand dazu ausgesandt wurde? Gerade darüber steht ja in den Heiligen Schriften, willkommen sind die Boten, die Gutes verkünden. Ich erlebe manchmal Christen, die sich schämen für ihre Botschaft, für ihr Christsein, die da rumdrucksen und nicht wissen, was sie sagen sollen. Wir haben die beste Botschaft, für die wir uns nicht schämen müssen. Aber diese Botschaft muss auch an den Mann und an die Frau kommen. Ohne Verkündigung geht es nicht. Und dass Verkündigung sehr kreativ sein kann, das habt ihr im Zeugnis von Kevin gehört. Das fängt manchmal mit dem an, der da vielleicht gerade zufällig steht und einen einlädt. Das geht weiter mit Menschen, die hier sind und willkommen sagen, wenn jemand in diese Gemeinde kommt. Das geht weiter und weiter und weiter mit all dem, was in dieser Woche geschehen ist. Da damit unsere Gemeinschaft, wie viele unserer Gäste uns immer wieder rückmelden, eine Gemeinde ist, die gastfreundlich ist, wo Menschen merken, hier bin ich willkommen. So viele kleine Bausteine, vom Putzen in der Woche, über das Vorbereiten des Gemeindekaffees, über den Begrüßungsdienst. Aber ja, es muss auch das kommen, was jetzt gerade hier geschieht und wo wir ganz besonders in der Woche von Maiwelt zu einladen, zu verkündigen. Es muss gesagt werden, sonst kann niemand hören. Apostel spitzt das nochmal zu in den Versen danach. Also der Glaube kommt vom Hören auf die Botschaft. Die Botschaft aber wirkt durch den Auftrag, den Christus gegeben hat. Die Botschaft wirkt durch den Auftrag von Jesus. Es gibt viele Menschen, die alles Mögliche anbieten, um vermeintlich Rettung anzubieten in Menschen. Es gibt Ratgeber ohne Ende. Es gibt so viele, die irgendetwas reden und sich berufen fühlen, irgendetwas zu verkünden. Viele Botschafter. Aber nur eine Botschaft mit der, von dem, der wirklich rettet, Christus. Überlegt mal, was das bedeutet. Die Botschaft wirkt durch den Auftrag, den Christus gegeben hat. Das, was wir hier tun, tun wir im Auftrag von Jesus Christus. Sigmar Borchert hat bei der einen Schulung mit uns auch in das Matthäusevangelium geschaut und am Ende ist dieser wunderschöne Zuspruch, war vor vielen Jahren auch mal Jahreslosung. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Schön, ne? Ach, das hören wir gerne, dass Jesus mit uns ist, ne? Aber das Paket ist nicht nur das, sondern davor steht der Auftrag. Von manchen manchmal finde ich nicht so schön als Missionsbefehl bezeichnet. Nein, es ist die Einladung, sich von ihm gebrauchen zu lassen für die beste Botschaft, die diese Welt hören muss, die Menschen hören sollen. Der Auftrag ist das, weiter zu sagen und weiterzugeben, was unser Herz erreicht hat. Ich habe am Anfang einen Vers überschlagen. Das ist mein Herzenswunsch, sagt der Apostel da, und meine große Bitte, Gott soll die Menschen retten, die zu meinem Volk gehören. Es ist faszinierend für mich immer wieder, wie der Apostel Paulus litt darunter, dass die Menschen seines Volkes Christus nicht erkennen wollten. Wahrscheinlich hat er auch darunter gelitten und das machen wir auch manchmal, wenn wir von unserem Glauben, von unserer Herzenssache erzählen, dass Menschen sich abdrehen und vielleicht noch lästern oder sich lustig machen. Aber er hat weitergemacht. An einer anderen Stelle sagt er sogar, dass er seine Rettung drangeben würde, nur wenn die Menschen aus seinem Volk gerettet würden. Wenn ich das lese, denke ich immer, würde ich meine Rettung drangeben, dafür, dass Norderstedt gerettet wird? Ich habe mal eine Situation erlebt, die mich sehr nachdenklich gestimmt hat. Als meine Mutter sowas Ähnliches kurz vor ihrem Tod sagte. Angesichts dessen, was in unserer Familie betreffs Glauben Realität ist, sagte sie genau so etwas. Sie sehnte sich danach, dass alle ihre Kinder zum Glauben finden und gerettet werden. Und dann sagte sie genau sowas und ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Aber was ich kann und was es braucht, ist ein Herz für Menschen. Ein Herz für die Menschen dieser Stadt. Ein Herz für die Menschen um uns herum. Ein Herz für deine Bekannten und Freunde. Ein Herz für Menschen, die noch nichts davon gehört haben, dass Gott alles getan hat, dass wir einmal bei ihm ankommen und schon jetzt hier in diesem Leben das Leben anders wird, gut wird, besser wird. Was uns rettet, darum geht's. Und ich wünsche uns das sehr. Und ich glaube, dass dieser Gedanke, den Titel noch zu ändern, was uns rettet, auch damit zu tun hat, dass ich wirklich glaube, dass uns auch als Christenheit, uns auch als Gemeinden nur rettet, wenn wir diesen Auftrag richtig leben, wieder richtig leben. Ich habe über Jahre auch in unserem Bund so viele Gemeinden erlebt und es ist durch Corona noch schlimmer geworden. Und ich ahne, dass es viele Gemeinden, nicht nur die großen Kirchen haben Not, nein, auch viele Freikirchen haben Not, dass es viele Gemeinden geben wird, die sterben. Und ich ahne oder sehe ganz nüchtern, dass es oft damit zu tun hat, wie Christen sich um sich selbst drehen und nicht diesen Auftrag leben. Vor vielen Jahren habe ich im Team des Sauerlandkreises für Gemeindegründung das so ganz live erlebt, wie wir eine Gemeinde gegründet haben, eine Tochtergemeinde. Das Team hat sie gegründet, meine Gemeinde in Meinerzhagen hat sie sozusagen adoptiert. Wie sie gut gestartet sind. Sie wollten Menschen dort im Ort, wo sie waren, mit dem Evangelium erreichen. Ich habe ihnen damals die Geschichte von der Rettungsstation, die habe ich schon mal hier erzählt, will ich nicht nochmal wiederholen, wer sie nicht kennt, erzähle ich sie später gerne nochmal. Ich habe ihnen diese Geschichte von der Rettungsstation, wo es am Ende nur noch darum ging, ihr Brauchtum zu pflegen und nicht mehr Menschen zu retten, damals geschenkt. Und dann musste ich nach fast 10 Jahren erleben, wie es immer mehr um sie selbst ging, um ihre Frömmigkeitsstile, um ihren Lobpreis, wie sie immer weniger kompatibel wurden mit den Menschen, die um sie herum waren, immer weniger im Blick hatten, wie sie diese Menschen erreichen können. Und wir waren 1-2 Jahre hier in Norderstedt, wo Sabine mir plötzlich sagte, guck mal in Facebook, die Gemeinde stellt ihre Arbeit ein. Wenn wir nicht am Auftrag von Jesus uns orientieren, dann rettet uns auch nichts mehr. Das glaube ich zutiefst. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, du hast uns die wichtigste Botschaft, die Menschen in ihrem Leben jemals hören können, anvertraut. Zu hören, woher wir kommen und wohin wir einmal gehen. Zu hören, dass wir leben werden, auch wenn wir einmal sterben müssen. Zu hören, dass wir geliebt sind, gewollt sind. Dass Hoffnung da ist, auch wenn so vieles hoffnungslos erscheint. Wenn wir kämpfen mit allen möglichen Dingen, auch mit den Lügen, die manchmal über dem Leben stehen. Du hast uns die wichtigste Botschaft dieser Welt anvertraut. Uns hier, auch hier in dieser Gemeinde. Und ich möchte dich bitten, dass du uns sprachfähig davon machst. Dass du uns segnest in unseren Bemühungen, in einer Woche Maiwei hier zu machen, Menschen einzuladen. Wir wünschen uns so sehr, dass Menschen aus unserem Umfeld, Menschen in dieser Stadt, von dieser Botschaft hören, von dir hören. Und wenn du jetzt hier in unserer Mitte bist oder am Stream und du hast das erste Mal so gehört, dann lade ich dich ein, Ja dazu zu sagen. Ja dazu zu sagen, dass Jesus Christus dein Herr und Heiland ist. Der dich rettet und dir Gott zum Vater macht. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du in deinem Erbarmen Jesus Christus gesandt hast, um uns einzuladen zu dir. Amen.